Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich darf euch herzlich begrüßen mit den Worten von Paulus an Timotheus, mit den ermutigenden Worten. Timotheus war in ihrer Umgebung, in einer Zeit, die sehr schwierig war. Viele haben im Glauben angefangen, aber viel Verderben ist auch reingekommen in die ersten Gemeinden und gerade auch in Ephesus, wo der Timotheus ja Ältesten war. Und er war umgeben, ja, von viel Nöten. Wir können ja davon ausgehen, von viel Heuchelei, vorgemachtem Frömmigkeit oder Glauben. Und der Timotheus war sehr ein feinfühliger junger Mann, der sich auch sehr hat entmutigen lassen. Und das ist eines der Ziele auch vom 2. Timotheusbrief, den Timotheus zu ermutigen, zu erinnern. Denk daran, was Gott in dich hineingelegt hat, Timotheus. Und dass er unser Herr ist, dass er die göttliche Kraft auch in uns gelegt hat, durch einen Geist, der nicht muss furchtsam sein, sondern ein Geist von der Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit. Und so hat er ihm die zwei herrlichen Verse geschrieben, die ich gerade vorgelesen habe. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger, realer, herrlicher Gott und Herr bist. Dass du Gott selber bist, Sohn vom Allerhöchsten Gott, der Sohn, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, dürfen wir kennen als Realität. Und unsere Leben werden bestimmt, mögen immer mehr bestimmt werden von dieser herrlichen, göttlichen Kraft, die ja, du auch uns hineingelegt hast durch den Geist Gottes. Herr, wir realisieren jeden Tag, wie kraftlos wir sind aus uns selber, wie schwach und wie unvermögend und wie oft, dass wir versagen. Und doch, das ändert nichts an der Tatsache, dass dein neues Leben du in uns hast gelegt, wenn wir dürfen wiedergeboren sein, wo uns Kraft immer wieder schenkt im richtigen Moment, auf die eine oder andere Art, die uns führt und leitet. Wir danken dir, Herr, dass wir auch heute dürfen hier zusammenkommen dürfen. Nicht, weil wir einfach ja, Zeit umbringen wollen, sondern weil du gegenwärtig bist. Es ist die, sind die wichtigsten Termine in unserem Leben, die wir mit dir dürfen haben. Wie wir so unter der Woche immer wieder dürfen haben mit dir. Ganz in der Einsamkeit, im Gebet, im Wort mit dir, Herr. Wir loben und preisen dich. Wir wollen dich auch anbeten heute mit unseren Liedern. Wir wollen uns demütigen unter deine starke Hand. Aufschauen zu dir, dir in allem Recht geben. Du bist unser Gott, unser Herr, wo wir auch wissen, dass du gleich wiederkommst. Du hast alles in der Hand und niemand anders in dieser Welt. Wir danken dir, du treuer Herr. Amen. Wir wollen anfangen mit dem Lied 224. Ja, ich möchte noch einmal lesen, die zwei Verse vom Anfang, zum 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die er uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Da sagt der Paulus, dass Gott vor Ewigkeiten zurück schon den Heilsplan gefasst hat. Er hat alles gewusst, für Gott gibt es ja keine Zeit. Er hat vor Jahrtausenden zurück genau die Zeit von heute gesehen. Er hat überblickt, wie die Menschheit sich wird entwickeln wird. Und er hat seinen Heilsplan festgelegt und hat seinen Sohn Jesus Christus als Gnade in Person bestimmt und hat gewusst, jeder Mensch, der einmal auf Christus wird vertrauen, auf Gnade in ihm, wird errettet sein, wird berufen sein mit einem heiligen Ruf, berufen zur Ewigkeit, zur Gemeinschaft mit Gott persönlich, wird die Möglichkeit haben, zurückzukommen zum Vater, aus dieser schrecklichen Verworfenheit von der Finsternis, von der Sünde, wo der Satan in die Welt ist gekommen, zu entfliehen und wieder dürfen, wiederhergestellt sein beim himmlischen Vater. Und wir kennen dem, was das für ein Vorrecht ist, dass wir dürfen berufen sein. Berufung ist schlussendlich ein Geschenk. Es ist eine Einladung, könnte man sagen. Eine Einladung, die man muss annehmen muss. Wie man ein Geschenk muss, darf annehmen. Gottes Ruf an dich und mich ist gegangen. Und er ruft uns so immer wieder neu mit dem heiligen Ruf. Ein Ruf zur Heiligkeit bedeutet das so. Das heisst, zum abgesondert sein für Gott. Wir werden so zu seinem Eigentum und unser ganzes Leben soll ausgerichtet sein auf ihn. Und es ist alles verborgen gewesen, bis zum Moment, wo Christus selber ist geboren worden als Mensch und offenbar ist worden, bis zur Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Und jetzt kommt die herrliche Aussage, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Die Macht vom Herrn Jesus steht gegen jegliches Lügengebilde. Und wir sind die Generation, die Augenzeugen werden, dass die Bosheit, die Falschheit, all die Lügengebilde auf einen unbeschreiblichen Höhepunkt zugehen. Aber die Macht Christi steht gegen alle Lüge, Falschheit und Bosheit, die jetzt am Ausreifen ist. Was für ein Vorrecht. Von ihm dürfen wir berufen sein. Mit dem heiligen Ruf, ihm nachzufolgen. Auf ihn zu schauen, in seinen Fußspuren zu gehen. Das ist ein unbezifferbares Vorrecht. Durch Kraft von seinem Geist dürfen auch das Leben in dieser verdorbenen, auf das Ende zu rasende Welt ihm dürfen nachzufolgen. Möge er jedem Einzelnen von uns das neu gross machen und uns auch konkret zeigen im Alltag, wie real das er ist, mit seiner Macht und Kraft. Wir müssen nur zu ihm gehen und beten und bitten. Kommt her zu mir alle, sagt er, die ihr mühselig und beladen seid. Aber kommt zu mir. Das heisst nicht, ich kann einfach bleiben sitzen, da wo ich bin, mein Zeug machen und irgendwie denken, er macht es dann schon. Wir sollen, dürfen zu ihm gehen, indem dass wir betend das Wort lesen, dass wir mit ihm im Austausch, mit Gemeinschaft sind, durch das Gebet. Dass wir konkret bitten in unserem Alltag, Stoßgebet in den schwierigen Situationen, sie kommen jederzeit an bei ihm. Ja, wir wollen noch einiges Lied, ein Doppellied singen und anschliessend wäre dann die Sonntagsschule und Unti. Gut, jetzt möchte ich den Reif bitten und wir freuen uns auf die Predigt über das herrliche Kapitel Sacharja 4.
Ja, die Blätter helfen hoffentlich ein bisschen der Predigt zu folgen, weil es oft einfach sehr vielschichtig ist, die Prophetie im Sacharja. Darum habe ich einmal auch die Blätter gemacht. Und wenn jetzt jemand gerne das vollständige Gewitt hat und euch noch Blätter fehlen, dann meldet euch doch, ich habe von den meisten Blättern noch da sonst. Möchte ich noch anfangen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für die Worte, die wir schon dürfen hören heute Morgen. Danke für die Lieder, die wir dürfen singen. Danke, dass du gegenwärtig bist, mitten unter uns. Ja, danke, dass wir dir alles dürfen anvertrauen, dir dürfen alles abgeben, alles eigene auch, wie wir es gesungen haben im Lied. Danke vielmals für deinen Geist, der in unserer Mitte ist, der uns leitet, der uns ja, auch die Wahrheit immer mehr auch offenbaren tut, die in deinem Wort stehen. Und so bitten wir dich um deinen Segen für den Morgen, um deine Führung, dass wir auch dürfen offene Ohren und Herzen haben für dein Reden. Segnen auch unsere Kinder und Teenager, schenke, dass sie auch dürfen verstehen, was ihnen weitergegeben wird in der Sonntagsschule und im Unti. Und schenke den Leiterinnen hier auch das Gelingen. Amen. Ja, wir befinden uns in diesen Predigten über Zacharia in den sogenannten 8 Nachtgesichten. Diese hatten ja den Zweck, Jerusalem zu trösten. Es waren gütige und tröstliche Worte. Jerusalem war ja in einer überaus bedrängten Zeit. Es war ein kümmerlicher, ein schwacher Haufen. Und so war es in der Geschichte eigentlich immer wieder. Jerusalem wurde immer wieder von den Heiden zertreten, erobert und so weiter bedrängt. Und der Höhepunkt dieser Bedrängnis, der wird in kürzester Zeit erfolgen. Und Jerusalem hatte damals und vielleicht auch bis heute zwei große Probleme. Das erste Problem, die Unreinheit wegen ihrer Sünde. Das wurde dargestellt in Zacharia 3 durch die Sünde ihres geistlichen Führers. Und zweitens ihre Kraftlosigkeit und Unfähigkeit. Das wird im heutigen Kapitel dargestellt durch die Kraftlosigkeit ihres politischen Führers. Und wir haben letztes Mal in Kapitel 3 gesehen, wie das Priestertum von der Sünde gereinigt wurde. Ganz direkt Jeschua, der Hohepriester, und mit ihm auch das ganze Volk, das ja die Berufung hatte als priesterliche Nation. Also eine Ermutigung für Jeschua. Und in der 5. Vision, da steht nun Zerubabel in seiner ganzen Kraftlosigkeit im Zentrum und damit eigentlich die politische Hauptfigur des Volkes, ein Nachkomme von König David. Und der Herr zeigte Zacharia eine Quelle der Kraft, mit der das Volk wieder zu einem Zeugnis, bildlich gesprochen zu einem Licht für alle umliegenden Nationen werden konnte, nachdem es genau darin eben versagt hatte in der Vergangenheit. Und das war die Ermutigung für Zerubabel. Und so wurden beide Führer gestärkt für ihre Aufgaben am Wiederaufbau des Tempels. Es war ja wichtig, Ermutigung für diesen Bau, für diesen kleinen, schwachen Überrest. Und es sind die Dinge, die auch wir immer wieder brauchen für den Bau am Haus Gottes, die Reinigung von unserer Sünde und die Stärkung in unserer Schwachheit für den Dienst. Ich möchte vorausschicken, bevor wir in den Text einsteigen, dass sich diese Vision teilweise erfüllt hat, dass jedoch eine Vollerfüllung noch in der Zukunft liegt. Und darüber hinaus werden wir auch sehen, dass es auch im heutigen Text wieder viele Bilder hat, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Und so wollen wir jetzt lesen, die ersten drei Verse, Zacharia 4, Vers 1 bis 3. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine 7 Lampen daran und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind und 2 Ölbäume dabei, einen zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Ja, die ersten 4 Visionen endeten mit dem Segen im Reich des Messias in Kapitel 3, Vers 10. Und nach dieser 4. Vision fiel Zacharia in einen Schlaf, müde von all den Eindrücken, die er gesehen hatte und gehört hatte. Und wir wissen nicht, wie lange Zacharia geschlafen hat. Die Einleitung dieser 8 Nachtgesichte deutet an, dass er alle Bilder in einer einzigen Nacht erhalten hat, aber offensichtlich schlief er eben zwischendurch ein. Und in Vers 1 wurde Zacharia vom Engel wieder aufgeweckt. Also Gott wollte dem Propheten noch mehr offenbaren. Und zwar wurde Zacharia geweckt mit der Frage, was siehst du? Solche Fragen stellte der Herr auch anderen Propheten, zum Beispiel Jeremia oder Amos. Alle diese Propheten, sie sollten zuerst einmal genau beobachten, hinschauen und beschreiben, was sie sahen. Und erst dann, wenn sie das getan hatten, wurde ihnen die Bedeutung der Bilder erklärt. Und das ist auch für uns ein Auftrag. Wenn Gott spricht, dann sollen wir zuerst einmal einfach präzise hinschauen, präzise lesen, ganz genau überlegen, was steht da. Oft hilft es, das mit eigenen Worten zusammenzufassen, zum Beispiel ein Kapitel aus der Bibel zusammenfassen mit einigen Worten. Also nicht zu schnell zur Auslegung zu gehen, sondern zuerst einfach lesen, was steht da. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir es auslegen, dass wir die Bedeutung verstehen. Aber zuerst kommt das genaue Beobachten, was geschrieben steht. Das ist ganz wichtig. Ja, und was sah Zacharia? Er sah einen Leuchter aus Gold, wörtlich eine Menorah. Das erinnert natürlich an den siebenarmigen goldenen Leuchter mit seinen Lampen in der Stiftshütte. Zacharia kannte das, er war ja Priestersohn. Und tatsächlich sieht der Leuchter hier, der Menorah aus 2. Mose 25, eben sehr ähnlich. Und er soll offensichtlich auch darauf hinweisen. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Erstens hat es einen Ölbehälter, eine Art Gefäß mit Leitungen zu den Lampen über dem Leuchter. Und zweitens hat es links und rechts vom Leuchter zwei Ölbäume. Andere übersetzen Olivenbäume. Diese Bäume schütteten das Öl direkt in den Behälter und von dem Behälter floss das Öl in die Lampen hinein. Und das gab es im alttestamentlichen Gottesdienst nicht. Da musste das Olivenöl für den Leuchter jeden Tag von den Priestern gerichtet werden. Ich möchte uns das vorlesen, wie das im Gottesdienst aussah. 2. Mose 27, Vers 20 bis 21, da wurde die Anweisung gegeben. Und da steht, und du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. In der Stiftshütte außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Aber hier, in diesem Bild, das Zacharia sah, da gibt es eine natürliche Quelle, aus der das Öl ohne Unterbruch in die Lampen fließt, sodass diese beständig brennen können. Also zeigt das Bild einen unbegrenzten Ölvorrat ohne Dazutun des Menschen. Also das war das, was Zacharia direkt gesehen hat. Und nun gehen wir auch der Bedeutung auf die Spur. Der Leuchter hat ja ganz verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Einerseits ist der Leuchter ein Bild auf Christus. Der Herr Jesus wurde im Alten Testament bereits als das Licht angekündigt, das kommen wird. Und er selbst sagte, dass er das Licht der Welt sei. Und wenn wir einst im Himmel sein werden bei ihm, dann wird er die einzige Lichtquelle sein. Sie wird alles erhellen. Und das Gold des Leuchters, das betont eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus und die sieben Lampen das vollkommene Zeugnis des Herrn Jesus. Dann kennen wir auch, dass das Bild des Leuchters in der Offenbarung auf die Gemeinde angewendet wird. Wir haben das mehrfach behandelt bereits. Also die Gemeinde ist in ihrer Einheit, in ihrem Wert und in ihrer Bestimmung eben zu leuchten in einer finsteren Welt, einem Leuchter zu vergleichen. Und das Bild vom Licht, das die Gemeinde und der einzelne Gläubige für diese Welt sein sollen, das finden wir sehr häufig im Neuen Testament und es ist auch eine gute Anwendung, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir dieser Bestimmung eben gerecht werden können. Ich möchte uns ein Beispiel vorlesen über dieses Licht aus Philipper 2, Vers 15, einfach auch als persönliche Anwendung. Philipper 2, Vers 15. Ich lese Vers 14 noch dazu. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ja, das ist auch eine Bedeutung, die Gemeinde als Leuchter. Hier im Text ist aber noch einmal etwas anderes gemeint. Es war und bleibt nämlich auch Israels Bestimmung, für die Heiden ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Und solange Israel das aus eigener Kraft zu tun versucht, wird es immer wieder darin versagen. Und das ist vermutlich mit ein Grund, warum diese Aufgabe, ein Leuchter zu sein, eben vorübergehend an die Gemeinde übertragen wurde in unserem Zeitabschnitt. Und einige Ausleger denken, dass Israel durch die Vollendung des Tempelbaus wieder ein solches Licht in ihrer Mitte hatte. Aber wir merken rasch, das kann sich damals nicht vollständig erfüllt haben. Der Tempel, der damals gebaut wurde, er blieb ja nicht dauerhaft in Israel. Und schon gar nicht blieb der Geist Gottes dauerhaft dort. Nein, Israel wird erst dann ein Leuchter sein, wenn es permanent von einer übernatürlichen Kraftquelle eben gespiesen wird, wenn es bildlich gesprochen nie mehr an Öl mangelt. Gemeint ist, wenn Israel dauerhaft mit dem Geist Gottes erfüllt und versorgt wird. Und das wird sich erst in der Zukunft im Reich des Herrn Jesus erfüllen. Und dann wird Israel zu seiner ursprünglichen Bestimmung eben dieser endlich gerecht werden, ein Licht zu sein für die Heiden. Die ganze Welt wird es erkennen und Israel wird der ganzen Welt den Weg weisen zu ihrem Herrn. Und das ist dann auch die Brücke zu den folgenden Versen ab Vers 4. Aber ich möchte vorher noch eine weitere interessante Stelle lesen aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 60, die Verse 1 bis 3. Jesaja 60, Vers 1 bis 3. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Also wir sehen in diesen Versen das Licht in der Person des Herrn Jesus, aber auch das Licht, das Israel ausstrahlen wird, wenn eben der Herr Jesus unter ihnen wohnen wird. Also diese doppelte Bedeutung. Wir wollen nun weiterlesen in Zacharia Kapitel 4. Ich lese die Verse 4 bis 7. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade mit ihm. Also zunächst haben wir etwas gesehen, was wir bereits oft bei Zacharia festgestellt haben, etwas, worin er mir auch ein Vorbild ist. Er stellte Fragen. Er zeigte Interesse. Er wollte wissen, was das Bild zu bedeuten hat. Und das ist eine hervorragende Eigenschaft. Auch wir sollten so ans Wort Gottes herangehen, als Hilfsbedürftige, als Fragende, als Wissbegierige. Solchen offenbart Gott seine Pläne. Wörtlich fragt er nur, was diese, im Sinne von, was sind diese, was bedeuten diese? Und er meinte damit sicher nicht den Leuchter, weil den kannte er als Priester ganz bestimmt gut. Aber die Gießrohre und die Ölbäume, das waren neue Bilder für ihn. Und Zacharia ging sogar noch einen Schritt weiter. Er bekannte seine völlige Unwissenheit ganz offen. Der Engel war ja wie überrascht über Zacharias Frage. Er hätte erwartet, dass Zacharia erkannte und verstand, was gemeint ist. Aber Zacharia bekennt auf die Frage des Engels ganz offen, dass er nicht wusste und nicht verstand, was diese Bilder bedeuten. Also er musste zugeben, dass er unwissend war. Und nur so konnte er ein Wissender werden. Weil menschliche Klugheit, Intelligenz, die half da nicht weiter. Und so ist es gut, wenn wir zugeben, dass uns die Erkenntnis oft fehlt, auch von den tiefen geistigen Zusammenhängen. Weil der Herr offenbart sein Wort nicht zuerst eben den Wissenden, den Weisen dieser Welt, sondern den Unmündigen, die in allem abhängig sind von ihm. Also ihnen gibt er Verständnis von seinem Wort. Interessant ist, dass eigentlich Zacharias Frage erst in Vers 14 beantwortet wird, nachdem er nochmals nachfragt, weil zuerst wollte der Engel Zacharias eben die tiefere Bedeutung zeigen, das, was als Botschaft hinter diesem Bild steht. Und zwar war es ein Wort, das direkt an Zerubabel gerichtet ist. Der Name Zerubabel bedeutet Same aus Babel, er war die politische Führungsperson der zurückgekehrten Juden. Und er war derjenige, der mit dem Tempelbau begonnen hatte. Aber Zerubabel, er war kein König, kein Unabhängiger, sondern er war den Persern untertan. Er hatte nicht einmal das Recht, sich selbst König zu nennen. Also ein Mann von kleiner Kraft und von noch geringerer Macht. Zerubabel war konfrontiert mit Bergen von Problemen. Feinde, die den Bau hindern wollten, persische Könige, die sogar den Bau verboten. Und hätte man einen Juden damals gefragt, was ihnen und ihrem Führer fehlte, er hätte mit Sicherheit gesagt, Kraft und Macht. Und das wünschen wir uns doch alle. Kraft und Macht, Autorität und menschliche Fähigkeiten. Damit könnten wir Großes tun, vielleicht sogar für Gott. Wie oft ist es bis heute eben eine Versuchung, unser Vertrauen auf Fleisch anstatt auf Gott zu setzen. Aber eben, Gott tut sein Werk genau nicht durch Kraft und Macht des Menschen. Und deshalb lautete das Wort an Zerubabel nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Ich schicke da auch ein interessantes Detail voraus. Im Hebräischen hat dieser Satz genau 7 Worte, genau wie der Leuchter eben 7 Arme hat. Und der Leuchter hat genau 7 Arme, genau wie der Heilige Geist gemäß Jesaja 11 7 Eigenschaften hat. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und die erste Aussage hier lautet, zuerst muss alles Vertrauen in eigene Mittel weg sein. Die Worte Macht und Kraft sind verwandt miteinander. Sie stehen einerseits für die Heeresmacht, für Kriegsgewalt, aber auch einfach für Stärke, für die Fähigkeit, für die Begabung des Menschen. Aber alle diese menschlichen Methoden sind nutzlos, wenn es um Gottes Angelegenheiten geht. Vertrauen in Kraft und Fähigkeit des Menschen, das ist etwas, was sehr trügerisch ist. Vielleicht kann ich das an einem ganz praktischen Beispiel veranschaulichen aus dem Wort Gottes, nämlich am Kampf zwischen David und Goliath. Ich lese uns vor, was David sagte in 1. Samuel 17, Vers 45. 1. Samuel 17, Vers 45, da spricht der Goliath an und er sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Also Goliath vertraute auf die Waffen der Menschen, auf Kraft und Macht, und David vertraute auf den Namen des Herrn. Und es ist bis heute so, die Nationen dieser Welt, sie gewinnen ihre Kriege mit politischer Macht und militärischer Kraft, mit finanziellen Mitteln, mit Strategien. Aber geistliche Siege gibt es nicht mit diesen Mitteln. Im Gegenteil, Vertrauen in die eigene Kraft und Macht, das lässt uns überheblich werden. Es hindert das Wirken Gottes, weil er erwählt immer das Schwache, das Verachtete. Mir kam Israel in Sinn heute, worauf vertraut es? Auf Macht und Kraft, auf die beste Armee der Welt. Und dieses Selbstvertrauen hindert Israel, Gottes Hilfe zu empfangen. Und erst wenn dieses Vertrauen gebrochen ist, dann wird es echte Hilfe empfangen. Und dann kommt der zweite Satzteil, der lautet, sondern durch meinen Geist. Also das Vertrauen in die eigene Macht und Kraft muss weggetan werden und an diese Stelle tritt die Kraft des Geistes Gottes. Der Herr Jesus sagte das auch so in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Ganz klare Worte. Und Zerubabel sollte ja mit dieser Vision ganz direkt ermutigt werden, den Tempel fertigzustellen, trotz diesen Bergen von Problemen. Und dieses Werk konnte eben nicht mit Kraft und Macht fertiggestellt werden, sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und so wurde der Tempel vollendet, als ein Zeugnis für Gott. Es hat aber natürlich auch ganz klar eine zukünftige Bedeutung, wenn wir an den Leuchter denken, der für Israels Bestimmung steht, ein Licht auf dieser Erde zu sein. Und solange Israel das durch Kraft und Macht versucht, kann Israel kein Leuchter für Gott sein. Aber wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann wird Israels dieser Bestimmung gerecht werden, ein Licht für die Nationen zu sein. Das geschieht, nachdem eben Macht und Kraft gebrochen sein werden. Also ein solches andauerndes Fließen des Heiligen Geistes wie in diesem Bild, das hat Israel noch nie erlebt. Ich glaube, das darf ich behaupten. Das wird erst in Zukunft geschehen, wenn es sich in größter Not zum Herrn bekehrt. Und von dieser Geistausgießung berichten diverse Propheten. Da könnten wir eine lange Aufzählung machen. Ich möchte einfach lesen, wie es ein Zeitgenosse von Zacharia, nämlich der Prophet Haggai, beschrieb. Das ist ein Buch vor Zacharia. Ich lese da Haggai 2, Vers 5. Da sagt der Herr zum Überrest: Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Also das Wort und der Geist sollen in Israels Mitte bleiben. Ja, und ich habe mich gefragt, geht es uns nicht ähnlich wie Israel damals? Eine kleine Zahl, eine kleine Kraft. Ist dieses Wort nicht mutmachend, wenn wir uns schwach fühlen? Es kommt nicht auf unsere Kraft drauf an. Was für Israel galt damals, das gilt heute auch für die Gemeinde. Gott baut sein Haus nicht durch menschliche Kraft und Macht. Die kleine Kraft ist genug. Es gibt da ganz viele Wahrheiten aus dem Wort, ich möchte die erwähnen. Da steht zum Beispiel, dass der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt im Römerbrief. Und kurz bevor der Herr Jesus in den Himmel auffuhr, verhieß er seinen Jüngern, dass sie Kraft empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommen wird. Und er wird sie zum Zeugnis befähigen. Der Herr Jesus sagte, der Heilige Geist erinnert euch an meine Worte. Er sagte, der Heilige Geist bezeugt ihn, den Herrn Jesus. Er offenbart uns, was zukünftig ist. Er leitet uns im Gebet und in der Anbetung. Er lenkt unsere Schritte, er befähigt uns für den Dienst, für das Zeugnis und er stärkt unseren inneren Menschen, tröstet uns. Was für einen Segen haben wir durch die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist viel mehr als alle menschliche Kraft, als alles, was der Mensch tun kann oder meint, tun zu können. Aber es ist auch eine Wahrheit, eine Realität, dass ein wirksames Zeugnis, ob im Wort oder in der Tat, nur eben in dieser Kraft möglich ist. Und deshalb forderte Paulus zum Beispiel die Epheser auf, werdet voll Geistes. Und das geschieht eben, wenn wir uns beschäftigen mit Gottes Wort, wenn wir Zeit im Gebet verbringen, dann wirkt der Geist Gottes. Sondern durch meinen Geist, das ist vermutlich die Kernaussage dieser Vision und damit auch der heutigen Predigt. Komme noch zur Aussage aus Vers 7. Hier steht, dass große Berge vor Zerubabel zur Ebene, also zum Flachland, werden. Und das meint ganz direkt alle Hindernisse, aller Widerstand, die beim Tempelbau auftraten. Das Buch Esra berichtet ja ausführlich darüber. Und all das, was sich so auftürmte wie ein Berg, das wurde auf die Höhe einer Ebene reduziert. Also keine Weltmacht, die sich dagegen auftürmte, konnte die Vollendung des Tempels verhindern. Also Gott lenkte sogar die Herzen der Könige in Medo-Persien. Er schenkte einen geebneten Weg, dass der Bau fertiggestellt werden konnte. In den Psalmen steht, dass vor dem Herrn Berge schmelzen wie der Wachs. Aber das geschieht eben nicht durch die menschliche Kraft und Macht, sondern weil, wenn sein Geist eben wirkt. Und was zukünftig war, was vergangen war, das wird erst recht in Zukunft gelten. Erst recht wird kein Hindernis das Aufrichten des zukünftigen Tempels im messianischen Reich verhindern können. Und auch wird kein Hindernis verhindern, dass der Geist Gottes Israel im messianischen Reich befähigt, ein Leuchter für Gott zu sein. Es wird passieren. Und diese Zusagen, die kennen wir übrigens auch für die Gemeinde, das neutestamentliche Haus Gottes. Da steht zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, dass keine Macht, die sich gegen die Gemeinde des Herrn Jesus auftürmt, sie überwinden kann. In Vers 7 lesen wir dann, wie Serubabel dank eben diesem Wirken des Heiligen Geistes den Schlussstein hervorbringen wird. Das Wort bedeutet eigentlich Stein des Hauptes oder auch Giebelstein und es betont die Fertigstellung eines Hauses. Ich lese uns vor, wie Israel den Herrn lobte, als Serubabel und andere Männer den Grundstein, also den ersten Stein, gelegt hatten. Aus dem Buch Esra, in Esra 3, Vers 11, steht das geschrieben. Also sie haben den Grund zum Tempel gelegt und dann steht, und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Und genau so, das würde sich wiederholen, eben wenn der Schlussstein gelegt wird. Man wird sich freuen über Gottes Gnade. Das Wort Gnade bedeutet ja alle Formen von Zuneigung, von Gunst, von Wohlgefallen eines Höhergestellten gegenüber dem Niedrigeren. Und wer Gnade gefunden hat, darf getrost auch seine Bitten aussprechen. Und dieser Schlussstein, der wurde tatsächlich gelegt, etwa 5 Jahre nach dieser Vision. Also es gab eine direkte Erfüllung und es steht dann in Esra 6, dass Israel das mit Freuden feierte. Aber wir wissen, diese Freude, die war zeitlich beschränkt. Man wünschte sich Gottes Gnade für immer über diesem Haus. Aber dann wurde es besetzt zur Zeit der Makkabäer, dann keine 600 Jahre später wurde es zerstört von den Römern und seither nie mehr aufgebaut. Aber am Ende der Tage wird es wieder gebaut und dann wird diese Freude eben bleibend sein, für immer. Ich möchte noch auf die Symbolik des Schlusssteines zu sprechen kommen. Wir haben ja bereits in Kapitel 3 gesehen, dass der Stein auch ein Bild für den Herrn Jesus ist. Er wird oft der Eckstein oder anders übersetzt der Fundamentstein genannt. Und wer auf ihm steht, auf diesem Eckstein, Fundamentstein, der steht absolut sicher, lernen wir in Jesaja 28. Und nach diesem Eckstein wird das ganze Haus aufgerichtet, also es steht auf diesem Stein. Aber der Herr Jesus ist nicht nur dieser Fundamentstein, er ist auch der Schlussstein. Derjenige, der den Bau vollendet und abschließt. Und das gilt sowohl für den physischen Tempel im messianischen Reich, den wird er abschließen, als auch für die Gemeinde als den geistlichen Tempel Gottes. Interessanterweise wird der Herr Jesus zum Beispiel im Psalm 118 als Haupt der Ecke angekündigt. Schlachter übersetzt hier auch Eckstein, es ist aber ein anderes Wort. Eigentlich steht dort Kopf oder Haupt zu diesem Stein. Und diesen Stein verwarfen die Bauleute, gemeint sind die Juden. Sie hatten den Bauplan, das Wort Gottes, aber sie verwarfen eben dieses Haupt der Ecke. Und so wurde er zum Hauptstein, zu demjenigen, der das Werk vollendet und den Ehrenplatz an der erhöhten Stelle erhält. Also so ist der Herr Jesus einerseits der Anfänger, die Grundlage und der Vollender der Gemeinde. Die Grundlage und derjenige, der den Ehrenplatz einnimmt. Das war nun etwas Symbolik. Wir wollen jetzt wieder direkt zurück zum Text kommen. Ich möchte die Verse 8 bis 10 lesen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu euch gesandt hat. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Serubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Wir haben gesehen, in Vers 6 wurde Serubabel angesprochen. Dieses Wort ab Vers 8 richtet sich nun wieder an Zacharia. Und es wird erneut verheißen, dass Serubabel, der den Grundstein des Tempels gelegt hat, den Bau auch vollenden wird, den Schlussstein setzt. Das hat sich eben erfüllt, 5 Jahre später. Und der Herr garantiert hier das Gelingen für die Arbeit am Haus Gottes. Also er leitete den Beginn ein, und er wird auch das Vollenden bewirken. Und dann steht da etwas sehr Interessantes, etwas, was wir bereits in Kapitel 2 gesehen haben, dort aber im Hinblick auf die fernste Zukunft und hier im Hinblick auf die nähere Zukunft. Nämlich, dass durch die Erfüllung dieser Prophetie sollten Zacharia und mit ihm das ganze Volk erkennen, das meint auch verstehen, erfahren, wissen, dass der Herr den Herrn gesandt hatte. Also gemeint ist, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Im Neuen Testament bezeichnet sich der Herr Jesus immer wieder als den Gesandten des Vaters. Er kam, um den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Aber die Juden erkannten ihn nicht. Und zur Zeit von Zacharia wurde er gesandt zur Unterstützung beim Tempelbau, hinter den Kulissen. Und dadurch, dass er für die Fertigstellung garantierte, sollte Zacharia erkennen, dass dass der Engel des Herrn, der Herr Jesus, hinter all dem stand. Aber noch mehr als das, er sollte erkennen, dass der Herr Jesus als Nachkomme Serubabels auch den letztendlichen Tempel gründen und vollenden wird. Einen Tempel, der für immer Bestand hat und von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein wird. Das wird dann erst recht eben der Überrest der Juden erkennen, dass er der Gesandte des Herrn ist. Der Überrest wird erkennen, dass es ihm alles verdankt, dass der Herr alles gelenkt hat bis zu diesem guten Ende. Und es ist ja ein Schlüsselthema im Wort Gottes, den Herrn zu erkennen. Bereits im Alten Testament, durch alle seine Taten sollte Israel ihn erkennen, in Gericht und in Gnade, in der Geschichte und in der fernsten Zukunft. Immer geht es darum, dass Israel den Herrn erkennen soll. Und das ist auch für uns das Wichtigste, den Herrn Jesus zu erkennen. Ihn zu erkennen, das ist Grund wahrer Freude. Ihn zu erkennen, das ist eigentlich die Quelle der Weisheit. Ihn zu erkennen, führt zum ewigen Leben, sagt der Herr Jesus. Und alles andere ist wie Dreck dagegen. Und nach dieser Erkenntnis sollen wir streben, wir sollen sie erbitten, wir sollen darin wachsen. Diese Erkenntnis sollen wir suchen in unserem Erleben und auch beim Lesen des Wortes Gottes. Wir dürfen immer wieder beim Bibellesen fragen: Wo erkenne ich den Herrn Jesus? Wo wirkt er? Was erfahre ich über ihn? Das stärkt unseren Glauben und eben es macht auch das Herz froh. Dann in Vers 10, da steht auch wieder ein wunderbares Wort: Wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Es wird auch eingeleitet mit einem Denn, also einem begründenden Wort. Und dann kommt es: Niemand soll eben diesen Tag geringer Anfänge verachten. Andere übersetzen den Tag kleiner Dinge, also winzige Dinge. Ich lese auch dazu, was Haggai sagte. Haggai Kapitel 2, wir haben da bereits den Vers 5 gelesen. Ich lese jetzt noch den Vers 3 und dann auch den Vers 9 aus derselben Vision Haggais. In Vers 3 steht: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Ein winzig kleines Ding. Und dann Vers 9: Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit wird größer sein, weil zuletzt der Herr Jesus den Tempel wieder mit seiner Herrlichkeit erfüllen wird. Das steht dann in Vers 7 zwischen diesen Versen. Aber damals war es ein geringer Anfang. Der Tempel wirkte wie nichts für die Rückkehrer. Es war eine Zeit der Schwachheit, ohne Macht und Kraft. Und viele entmutigte das. Auch wenn wir in die Weltliteratur schauen, in den Augen der Welt interessierte dieser Bau niemanden. Esra ist vermutlich der Einzige, der darüber berichtet hat. Aber letztendlich ist es eben falsch. Es ist Unglaube, kleine Anfänge zu verachten, wenn es um das Werk des Herrn geht. Niemand sollte diesen Tag geringer Anfänge eben gering achten, weil diese Anfänge, sie steuern auf ein herrliches Ziel zu. Und auch das Werk, es war überaus bedeutsam. Es ging um Gottes Wohnort. Deshalb keine Geringachtung der kleinen Dinge. Ja, und ist es nicht bis heute so? Wir bauen das Haus Gottes in Schwachheit. Wir können nur kleine Dinge tun. Es ist auch keine Zeit der sichtbaren Zeichen und Wunder wie zur Zeit der Apostel. Und jeder Tag ist nur ein Tag kleiner Dinge. Es wird so bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Das Haus Gottes wächst vielleicht, aber es wächst einfach in winzig kleinen Schritten. Und mein Beitrag erscheint so unwichtig, so unbedeutend zu sein. Wir predigen vor 5 bis 10 Leuten. Wir machen Sonntagsschule für ein Kind. Und die Versuchung ist groß, das zu verachten. Aber wir wollen uns daran erinnern, diese kleinen Dinge, sie haben ein herrliches Ziel, nämlich der Bau des Hauses und damit des Wohnortes Gottes. Und eine kleine Kraft, das wird nie negativ erwähnt im Wort Gottes. Philadelphia wurde sogar gelobt für seine kleine Kraft. In der kleinen Kraft, da wirkt die Kraft Gottes. Gott bedient sich eben der schwachen Menschen mit kleiner Kraft, geringer Dinge, um Großes zu wirken, um sein Haus zu bauen. Ja, und unsere Frage ist, sind wir zufrieden, dem Herrn zu dienen am Tag der kleinen Dinge? Mit unserer kleinen Kraft sind wir bereit, in diesem Kleinen treu zu sein? Sind wir bereit, dem Herrn unsere bescheidenen 5 Brote und 2 Fische zu bringen? Etwas, was niemals ausreicht, so wie wir es am Neujahr auch angeschaut haben. Wir sind immer noch in Vers 10, da ist die Rede von jenen 7. Gemeint sind die Augen des Herrn. In der Offenbarung sehen wir den Herrn Jesus als das Lamm mit 7 Augen. Hier meint es, dass eben die Augen des Herrn darüber wachen, dass Gottes Plan umgesetzt wird, dass der Tempel gebaut wurde und dass dieser eben einst der Wohnort, der Regierungssitz des Herrn Jesus sein wird. Gottes Augen wachen auch über seinem Volk, das so bedroht und angegriffen war. Und dann steht hier im Vers 10, sie durchstreifen die ganze Erde. Und Zacharia sagte da dasselbe, was in 2. Chronik 16, Vers 9 steht. Das ist interessant. Vermutlich wurden diese beiden Bücher ziemlich zeitgleich fertiggestellt. Und in 2. Chronik 16, Vers 9, da spricht der Herr zum König Asa: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Und dann geht es aber noch weiter. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also die Augen des Herrn suchen Herzen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind. An ihnen erweist er sich mächtig. Und seine Augen sehen mit großer Freude das Senkblei in der Hand Zerubabels. Mit Hilfe des Senkbleis wurde der Bau geprüft, ob alles gerade steht und wenn diese Prüfung stattgefunden hat, für vollendet erklärt. Und darüber freute sich der Herr. Und so wachen die Augen Gottes, des Herrn, auch über unserer Arbeit an diesem Tag der kleinen Dinge. Und das hat eine sehr tröstliche Seite, dass er eben unser Werk gnädig anschaut, dass er darüber wacht, sich sogar darüber freut, wenn wir es in Treue tun. Er weiß alles, er sieht alles. Er weiß um die kleine Kraft, um die geringen Anfänge. Er kennt auch die Nöte, er kennt die Herzen, er weiß, wie wir es meinen. Aber das Senkblei hat auch eine prüfende Seite. Das bedeutet, dass der Herr auch sieht, ob wir nach seinen Prinzipien, nach seinen Maßstäben bauen oder ob wir die Methoden dieser Welt kopieren. Also die Augen des Herrn, sie prüfen eben auch die Menschen und ihre Wege. Und so kommen wir zum letzten Abschnitt unseres Textes. Ich lese Zacharia 4, die Verse 11 bis 14. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume, zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Also Zacharia hatte nun verstanden, worum es beim Bild ging, dass es eben um das Wirken des Heiligen Geistes ging, dass das Öl, das den Leuchter leuchten lässt, eben ein Bild dafür ist. Und jetzt kam er zurück zu seiner Frage, die er in Vers 4 gestellt hat. Er hatte diese nicht vergessen. Er wollte wissen, wofür die beiden Ölbäume und ihre Zweige, die das Olivenöl eben in die Gießrohre gossen, stehen, was diese Dinge darstellen, was sie bedeuten. Mit anderen Worten wollte er wissen, woher der Geist dem Leuchter zufloss. In Vers 12 ist die Rede davon, dass von den Ölbaumzweigen das Gold in die Rohre floss. Schlachter setzt da korrekterweise noch das Wort Öl in die Klammer. Also es geht um die goldene Farbe des Olivenöls. Also die Farbe betont damit auch die Herrlichkeit, die Gottheit des Heiligen Geistes. Und Zacharia fragt eben erneut nach, weil er das wissen wollte, was das bedeutet. Er war sich nicht zu schade, Fragen zu stellen. Und so erhielt er auch Antworten. Das können wir nicht oft genug betonen, dass Fragen stellen, diesen Zusammenhang von Fragen stellen und Antworten. Und oft, wenn man eine Antwort erhält, dann öffnet sich sofort wieder eine Folgefrage und die dürfen wir wieder stellen. Also wir erkennen etwas und das wirft sofort wieder neue Fragen auf. Und das ist das Spannende am Bibelstudium. Und Zacharia gab ein zweites Mal zu, eben, dass er die Bedeutung dieser Dinge mit seinem eigenen Verstand nicht erkennen konnte. Und dann erhielt er die Antwort in Vers 14. Es sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Der Herrscher der ganzen Erde ist ein Titel Gottes. Ja, und ich und neben mir viele andere haben mir lange Gedanken gemacht, wofür diese Söhne des Öls stehen. Also offensichtlich sind es zwei Personen. Bäume stehen in der Bibel oft für Menschen und sie werden ja auch Söhne des Öls genannt. Also es mussten besondere Menschen oder Menschengruppen sein, die vor dem Herrn standen, also den Herrn als Auftraggeber hatten. Und Luther übersetzt hier interessanterweise statt Söhne des Öls die Gesalbten. Und dann habe ich mir überlegt, wer wurde im Alten Testament gesalbt? In der Regel waren es Könige und es waren Priester, wenn sie in ihren Dienst eingesetzt wurden. Und dann ist mir noch eine interessante Parallele aufgefallen, gerade in der Salbung von König David. Das möchte ich uns vorlesen in 1. Samuel 16, Vers 13, als David zum König gesalbt wurde. 1. Samuel 16, Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Also er wurde mit der Salbung, mit dem Heiligen Geist erfüllt, König David. Und David selbst nannte sich in Psalm 52 einen grünen Ölbaum im Haus Gottes, der für immer und ewig auf Gottes Gnade vertraute. Das waren Davids Worte. Also der Auftrag der Könige, auch der Priester, war es, als Diener vor dem Herrn zu stehen. Durch diese Ämter, Priester und König, führte Gott sein Volk, er versorgte es geistlich. Und durch sie sollten Gottes Segen zum Volk Israel fließen. Und wir waren zur Zeit von Zacharia diese Personen, König und Priester. Es waren Jeschua und Zerubabel, die diese beiden Ämter innehatten, also die Hauptpersonen von Kapitel 3 und 4. Und sie wurden ganz direkt gestärkt mit dieser Vision. Und von ihnen heißt es in Haggai 1, dass der Herr ihren Geist erweckte, um das Haus zu bauen. Also sie waren in ihrer Schwachheit die geistgeleiteten Werkzeuge zur damaligen Zeit. Und gleichzeitig merken wir, dass es wohl zu kurz greift, wenn wir in diesen Personen oder Personengruppen die Vollerfüllung dieses Bildes sehen. Weil es war ja keineswegs so, dass durch sie, also durch Könige und Priester, der Leuchter, der für Israel steht, für immer mit dem Öl, das für den Heiligen Geist steht, gespiesen und versorgt wurde. Und deshalb haben die Ölbäume noch weitere, noch tiefere Bedeutungsebenen. Eine erste ist, dass Königtum und Priestertum die beiden Ämter sind, die auf den Herrn Jesus, also den Messias, hinweisen. Das Wort Messias oder Christus bedeutet ja der Gesalbte. Und er vereint diese beiden Ämter in einer Person, der König und der Priester. Er ist derjenige, der vom Geist Gottes gesalbt wurde oder gesalbt ist. Ich lese uns vor, wie er im Alten Testament angekündigt wurde als der Gesalbte des Herrn. Eine ganz bekannte Stelle in Jesaja 61. Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Da spricht der Herr Jesus über seine Sendung. Der Herr Jesus zitierte diese Stelle auch in einer Predigt in seiner Heimatstadt. Und da steht in Jesaja 61, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Also der Herr Jesus wird in seinem Reich der Priesterkönig sein. Er wird diese beiden Ämter erfüllen, wie es Gottes Absicht war. Er wird ein gerechter König sein und ein Priester der Gnade. Er wird das zusammenbringen. Und er wird den Tempel wieder aufbauen. Diese Ämter, die er in sich vereinen wird, das wird diese Segensquelle sein für Israel. Durch diese wird eben der Geist Gottes beständig fließen. Es ist ja interessant, dass der Herr Jesus auch derjenige ist, der den Heiligen Geist ausgegossen hat, bereits in unserem Zeitalter, in Apostelgeschichte 2, steht, dass der Herr Jesus den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und in Zukunft wird er seinen Geist auch über Israel ausgießen. Und es wird beständig mit Gottes Geist versorgt sein, damit es eben als Leuchter unter den Nationen dienen kann. Und eben besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist, und da wiederhole ich mich, dass diese Versorgung eben nie mehr unterbrochen wird. Sie wird dauerhaft gesichert sein. Und das ist der Unterschied zum Leuchter im Alten Testament. Die letzte Geistausgießung, das wird eben eine dauerhafte sein. Und dann eben die Prophetie ist vielschichtig, deshalb gebe ich immer auch das Blatt ab, dass wir das auch auf Papier haben. Die dritte Bedeutungsebene, die finden wir, wenn ihr Offenbarung 11, die Verse 3 und 4 lesen. Offenbarung 11, Vers 3 und 4, das ist in der Trübsalzeit. In dieser Zeit wird es zwei Zeugen geben, die während 3,5 Jahren auftreten werden. Lese Offenbarung 11, Vers 3 und 4. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Also die Parallele dieser beiden Zeugen zu Zacharia 4, die ist offensichtlich. Diese beiden Zeugen, sie werden in der finstersten Zeit dieser Erde Zeugnis vom Herrn Jesus ablegen, wie ein Leuchter in der Dunkelheit. Sie werden vom Geist Gottes erfüllt sein für ihren Dienst. Sie werden gewaltige Wunder tun, ähnlich wie Mose. Mose war der zivile Führer Israels. Sie werden Wasser zu Blut verwandeln, wie es Mose tat. Und sie werden ähnlich wie Elia, er war ein geistlicher Führer Israels, den Himmel verschließen, damit kein Regen fällt. Also Mose und Elia waren beide Propheten, aber sie repräsentieren gewissermaßen auch die Leitung, das Königtum durch Mose und das Priestertum durch Elia, der den Altar wieder aufgebaut hat. Ich glaube aber unterdessen nicht mehr, dass es die wiederauferstandenen Elia und Mose sein werden, aber sie werden eben jüdische Propheten in dieser Kraft des Heiligen Geistes sein. Und sie werden auf das Gesetz und die Propheten hinweisen. Sie werden die Werke tun, die Mose und Elia taten. Und mit diesem Dienst werden sie die Aufrichtung des Reiches des Messias vorbereiten. Und so sehen einige Ausleger eben in ihrem Dienst auch eine Erfüllung von Zacharia 4. Also wenn wir das zusammenfassen, haben wir drei Bedeutungsebenen. Einerseits Zerubabel und Jeschua als Segenskanäle in ihrer Zeit. Dann das Zeugnis der beiden Zeugen in der Trübsalszeit und den Dienst des Herrn Jesus als Höhepunkt, als König und als Priester im tausendjährigen Reich. Das wird die Vollerfüllung dieser Prophetie sein. Und durch diese Kanäle wirkte die Kraft des Geistes Gottes eben auf den Leuchter Israel. Ja, und wir haben ja bereits gesagt, dass während unserem Zeitalter die Gemeinde diese Aufgabe des Leuchters übernommen hat. Und für uns könnten wir deshalb auch diese Anwendung ableiten, dass Gott geisterfüllte Personen braucht, um in seiner Gemeinde Licht zu schenken. Und wenn wir voll Geistes werden, jeder persönlich, dann können wir leuchten als Lichter in dieser Welt, mitten in einem verdrehten Geschlecht, haben wir gelesen. Ja, ich möchte kurz zusammenfassen, was wir heute gelesen haben. Wir haben diesen Leuchter gesehen, der für Israels Bestimmung steht, ein Licht für diese Welt zu sein. Das ist nur möglich in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kraft muss beständig fließen. Dieses Sondern durch meinen Geist war eine Antwort auf das Gefühl der Machtlosigkeit und Kraftlosigkeit im Volk Gottes zur damaligen Zeit, aber sicher auch in der Anwendung in unserer Zeit. So möchte der Herr auch uns stärken für unseren Dienst, auch wenn unser Dienst gering sein mag in unseren Augen. Einerseits wurde Israel durch die Verheißung des Heiligen Geistes gestärkt in ihrer Arbeit am Bau des Hauses Gottes. Andererseits blicken die Verse auch eben auf eine Enderfüllung voraus, wenn der Herr Jesus das Haus bauen wird und wenn die Versorgung des Geistes dauerhaft, unaufhörlich sein wird. Wir wollen folgende Anwendungen aus Zacharia 4 mitnehmen. Wir möchten lernen vom Vorbild von Zacharia, indem wir aufmerksame Beobachter sind des Wortes Gottes, indem wir Fragende sind, indem wir Demütige sind, die bekennen, dass es uns an Erkenntnis fehlt, dass wir noch nicht alles verstehen. Wir wollen lernen, nicht auf unsere Kraft und Macht, auf unsere eigenen Fähigkeiten und Mittel zu vertrauen. Diese Dinge nützen nichts, wenn es um Gottes Angelegenheiten geht. Vielmehr wollen wir lernen, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen, auch darum zu beten. Das ist unsere Kraftquelle. Er wirkt besonders dort, wo keine Kraft und keine Macht vorhanden ist. Und unser Herr braucht Menschen, die voll Geistes sind, damit eben die Gemeinde als Leuchter funktionieren kann. Beten wir neu darum. Wir wollen auch lernen, die geringen Anfänge, die kleinen Dinge, mit denen wir heute am Haus Gottes mitarbeiten, nicht zu verachten. Treue beginnt immer im Kleinen, in den kleinen Dingen. Selbst der kleinste Baustein, der sich zur Verfügung stellt, ist ein Teil der Wohnung Gottes. Und wir haben auch gesehen, dass die Augen des Herrn auch über unserer Arbeit wachen. Er freut sich über das Werk, das getan wird. Er prüft es aber auch, dass es so getan wird, wie es ihm wohlgefällt. Sondern durch meinen Geist, darum geht es, so wird die Gemeinde zu einem Leuchter, der helles Licht gibt. Und ich möchte abschließen mit einer Verheißung aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese den Vers aus Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ja, wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir vielmal für das herrliche Bild vom Leuchter, das wir in dem Kapitel Zacharia 4 sehen dürfen, mit seiner vielschichtigen Bedeutung. Danke vielmal für die Gabe vom Heiligen Geist, die macht, dass der Leuchter auch dauerhaft brennen kann. Danke, dass das auch uns zugänglich ist, die Kraft vom Heiliger Geist, und wir wollen auch neu einfach bitten darum, dass du uns ja erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass der Geist uns auch befähigt für unsere Arbeit, für unseren Dienst, für unser ganz persönliches Leben, aber auch für das, was wir in der Gemeinde auch wollen wirken, im Miteinander. Möchte ich bitten, dass wir auch lernen dürfen, auch gerade vom Vorbild von Zacharia, dass wir aufmerksame Beobachter sein, auch von deinem Wort, dass wir es könnt präzise lesen, dass wir genau anschauen, was steht, dass wir auch fragende sein können, dass wir dich um Rat fragen, wenn wir etwas nicht verstehen. Möchte ich bitten, dass wir ja lernen, dass ich auch das lernen darf, immer weniger auf mich selber zu vertrauen, sondern immer mehr mein ganzes Vertrauen in dich zu setzen, in die Kraft vom Geist Gottes, wo ja das wirkt, wo nicht in der Kraft und in der Macht vom Mensch liegt. Möchte ich bitten, dass wir auch lernen dürfen, einfach im Geringen treu zu sein, dass man das nicht gering achtet, sondern dass wir einfach die ganz kleinen ja, Aufgaben, die du uns vor die Füße stellst, einfach treu dürfen tun im Blick auf dich. Wir wollen auch bitten miteinander um dein baldige Wiederkommen, dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Komm du mit uns, stärk du jedes von der Gemeinde, tu du jedem Gutes, so wie es braucht. Und schenke, dass wir wachsen in der Erkenntnis von dir. Amen.
Was für ein wunderbares Kapitel ist Zacharia 4. Das ist mir neu wieder ganz gross geworden. Die verschiedenen geistlichen Wahrheiten, Grundsätze, die einfach sie sind nicht wegzuwischen, sie werden in Ewigkeit bestehen. Die geistlichen Grundsätze vom Anfang, vom Verachteten, von den kleinen Anfängen. Und das ist das, was Gott braucht. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat Gott dem Paulus gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zum Ziel oder wird in der Schwachheit vollkommen. Bei den Schwachen kommt Gottes Kraft ans Ziel und nicht bei den Starken. Das ist so 180 Grad anders als das, was die Prinzipien von dieser Welt sind, vom Fürst von dieser Welt. Bei der Schwachheit kommt Gottes Kraft zum Ziel. Danke vielmals für die ermutigende Predigt. Wir möchten noch bewusst das Lied 226 singen. Es ist eine Aufforderung. Rufe zu Gott. Rufe zu Gott. Früh am Morgen, am Mittag, am Abend. Die Aufforderung, dass wir immer mit ihm verbunden dürfen sein. Wir möchten gerne noch aufstehen zum Segenswort, das ich lesen möchte, und zum Gebet aus dem Psalm 27. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, Doppelpunkt, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir diesen Herr dürfen kennen. Der Herr vom David, der Herr, wo auch der Jeshua, der Hohepriester und der Serubabel ganz konkret erlebt haben. Das Reden Gottes, was sie gehört haben. Wir danken dir, Herr, dass du auch der gleiche Gott bist wie der Gott vom Zacharia und dass du jedes Wort willst erfüllen. Wir danken dir, Herr, für das Wort, das wir dürfen haben, ja, es ist nicht zu ergründen mit all diesen Dimensionen, mit dieser Vielschichtigkeit, Herr. Wir danken dir für den Segen. Ja, es ist selber wie das Öl, das einfach unaufhörlich läuft. Und es kommt nie zum Ende. Und es überall, wo es herkommt, bewirkt es Trost und Ermutigung, aber auch Gericht und Ermahnung. Aber schlussendlich Leben in Fülle. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag unter der Woche dürfen in Verbindung sein mit dir, uns ausrichten innerlich auf dich, dass du konkret da bist. Und ich möchte dich bitten auch für die kommende Woche, dass du bei jedem Einzelnen bist, die offenbarst als Gott, der Allmächtig, der Helfer, der Tröster und der Führer. Wir danken dir, du treue Herr. Segne es jedes. Komm und bleib du mit uns und gib du Gnade, dass wir ein helles Licht für dich sein, Herr. Schenk, dass doch noch viele Menschen dürfen aufmerksam werden auf dich, auf einen Erlöser, auf einen Retter. Amen.